Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von Coffee & Chainrings. Wir haben heute, surprise, surprise, keine Live-Sendung, sondern wir werden uns heute zusammen mit Thomas, der noch im Urlaub ist in der Toskana, der da irgendwo sitzt an seinem Sporthotel, und Rick und Kai Sauser über den Rothaus Bike Giro unterhalten. Das ist nämlich das nächste Rennen, das ja für uns im Verein ansteht. Und Thomas hatte da letztes Jahr schon sehr gute Erfahrungen gemacht und dementsprechend wollen wir uns da heute nochmal mit den beiden unterhalten. Und ich sag mal, hallo Rick.
Hallo, seid gegrüßt.
Hallo Kai.
Hallo in die Kaffeekränzchenrunde.
Hallo in die Toskana, Thomas.
Hi, ja, hallo zusammen, hallo Kai, hallo Rick, hallo Sascha. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, jetzt können wir, ich krieg gleich erstmal einen Kaffee gebracht hier.
Wahrscheinlich bei Sonne und 25 Grad.
Ja, 25 Grad, aber leichter Regen leider. Leichter Regen und bedeckter Himmel. Aber gestern waren dafür 10 Grad mehr, von daher ist das heute mal gar nicht so schlimm.
Ja, wir haben ja gerade das erste Rennen der Saison hinter uns und ihr, glaube ich, auch, Rick und Kai, ne?
Ja, wir kommen quasi fast direkt aus der Schweiz, aus dem schönen Engadin nach Hause in den jetzt wieder kalten Schwarzwald.
Den kalten Schwarzwald, das klingt nicht so schön.
Ja, wir müssen mit den Sonnentagen ein bisschen sparen, die heben wir uns auf für Anfang August.
Das ist eine sehr gute Idee,
Was, ihr hattet gerade, wie gesagt, aus dem Engadin, da habt ihr auch einen Bike-Giro und das war euer erstes Rennen in dieser Saison und ich glaube auch schon seit, ja, jetzt längerem, ne, eure Veranstaltung, die ihr da habt. Ja. Wie war es so, wie ging es euch und euren Fahrern?
Also die letzte Veranstaltung, die wir hatten, war der Rothaus Bike Giro 2020. Das ist ein paar Tage her. Das war letztes Jahr Mitte August. Ja, und seit dort waren wir ja in Kurzarbeit und ja, wie es eben so in der Eventbranche war in den letzten Monaten, ja eigentlich dramatisch und ja auch nicht gerade spaßig. Und das war jetzt wieder diesem Jahr unser erstes Event. Und das hatten wir auch letztes Jahr schon. Es ist im Prinzip das Pardon zum Rothaus Bike Giro, nur eben einen Tag kürzer und eben nicht im Schwarzwald, sondern im Engadin in der Schweiz, in der Region Silvaplana, St. Moritz und Celerina. Und ja, die Veranstaltung war vom Ablauf her toll. Wir hatten super Wetter. Im Prinzip drei Tage trocken. Sonne, alles gut geklappt, wenig Unfälle, was natürlich für uns auch schön ist, natürlich auch für die Teilnehmer. Ja, war eine runde Geschichte, wir haben uns gefreut und natürlich auch für die Teilnehmer war das wieder eine tolle Geschichte, mal wieder Rennen zu fahren.
Ja, und wir hatten sehr glückliche Teilnehmer, sehr glückliche Organisatoren, weil es eben auch eine völlig entspannte Wochenendsache war oder die Veranstaltung. Also jetzt, um auch auf unser Lieblingsthema Corona zu kommen. Also es gab keine Probleme und es waren angenehme, tolle Bedingungen und wir haben es alle sehr genossen.
Das ist schön. Ihr hattet ja mit Sicherheit diverse Auflagen, ne, um die Veranstaltung ans Laufen zu bekommen.
Ja, eben dann, also unser Problem war in diesem Jahr tatsächlich, dass wir im Prinzip so das richtige Go erst eine gute Woche vor der Veranstaltung bekommen haben. Das war ja etwas schade, weil natürlich viele Teilnehmer dann doch noch gezögert haben und sich überlegt haben, soll ich jetzt starten? Wir haben zwar immer kommuniziert, weil wir davon ausgegangen sind, dass es so kommt, wie es dann auch gekommen ist, aber im Prinzip dann am Wochenende selber war es komplett fast schon wie vor Corona. Also wir hatten Mundschutz beim Start. Klar, die Hygienevorschriften ein bisschen, aber es war wirklich problemlos. Also man hat, ja, es war fast wieder fast ohne Einschränkungen, kann man sagen.
Ja, sehr schön. Aber das Gleiche habe ich jetzt im Prinzip auch letzte Woche auch so erlebt. Also so, als ob es gar nicht stattgefunden hätte alles, ne, vorher. Das muss man wirklich sagen. Aber das ist schön, dass das geklappt hat. Was mich noch extrem interessieren will, wie ist denn der Anspruch vom Bike Engadin Giro? streckentechnisch.
Also der Engadin Bike Giro, wenn man so rein die Fakten sieht, ja, sieht das jetzt nicht übermäßig streng aus, aber wir haben dort natürlich eine Gegebenheit, die eben nur dort so ist, weil du den Startbereich schon mal auf 1800 Meter hast. Das heißt, wenn du da von der Meereshöhe von unten kommst und gleich dir am ersten Tag richtig eine einschenkst, es kann sein, das haut dich dann 3 Tage aus dem Konzept raus und du musst 3 Tage leiden. Und das, ja, das verträgt nicht jeder. Jeder Körper reagiert anders. Manche machen das problemlos. Aber das ist schon mal die erste große Hürde, einfach die Höhe. Weil wir bewegen uns im Engadin zwischen 1800 und dieses Jahr waren es 2500 Schlag mich tot Meter, weil wir waren auch schon höher weiter oben. Aber dieses Jahr hatten wir noch extrem viel Schnee in manchen Regionen. Wir mussten die Strecke komplett nach vorne legen ins Corvilla-Gebiet oberhalb von St. Moritz, wo seit Wochen dann die Sonne drauf gebrezelt hat, damit die Strecken auch wirklich alle frei waren. Wir konnten bestimmte Abschnitte gar nicht fahren, aber das hat sich schon im April abgezeichnet, dass wir da überhaupt da hinten im Val Bever heißt das nichts probieren müssen. Aber es ist schon eine super schöne Veranstaltung. Also alle, die da waren, werden nach Hause gehen mit großen Eindrücken, weil die Landschaft da oben ist schon einmalig. Das ist unglaublich mit den Seen und den Bergen, aber auch technisch anspruchsvoll und auch körperlich schon, ja, wird schon was abverlangt. Fordern. Wie gesagt, sind die Streckenlänge, ersten Tag 43 Kilometer, zweiten Tag 63, dritten Tag 60, hört sich nicht so spektakulär an. Aber am Samstag hast du eben 2500 Höhenmeter und ja, das macht schon weh.
Ja, ja. Das glaube ich, hatte das nur Bekannte von mir ist mitgefahren und ich hatte das immer nur so ein bisschen über Instagram verfolgt und dann schrieb sie auch nur, puh, viel zu schwer für mich und so, ne? Also technisch gesehen, ne? Super Gegend, unter Rennbedingungen wäre der Anspruch für sie sehr hoch gewesen. Deswegen war das halt sehr interessant. Genau, es ist halt wichtig, dass man es weiß, finde ich, wenn einen sowas erwartet. Ich habe das jetzt die Woche auch wieder gesehen beim Transalp, dass Leute da reingehen, die sich einfach damit nicht vorher auseinandersetzen und dann überrascht sind, dass man ja Trailsberg runterfährt.
Das haben wir Jahr für Jahr bei unseren Veranstaltungen. Es gibt kein Jahr, wo nicht, ich sage jetzt mal, eine Handvoll dabei sind, wo man sich dann auch fragt, ja, hätte man sich vielleicht mal ein bisschen informieren sollen und vorbereiten, noch mal ein Jahr oder so, ja. Aber es gehört halt auch irgendwie dazu.
Ja, oder eben, habt ihr überhaupt mal das Höhenprofil angeschaut und die Kilometer oder so? Also manchmal, das sind wirklich wenige, aber bei manchen habe ich mir schon überlegt, hast du überhaupt mal geschaut, wo du dich angemeldet hast?
Ja, ich meine, das ist immer, wenn man in der Schweiz oder in den Alpen, wenn man irgendwo unterwegs ist, ja, wenn es dann 1000 Höhenmeter mal runtergeht oder auch nur 600 Höhenmeter und das Profil das schon hergibt, dass es mega steil ist, ne, ja, könnte man sich vorstellen, dass das auch technisch anspruchsvoller wird, ne?
Ja, also eben, dann muss man sich, aber ja, ich weiß nicht, ob das, wie blauäugig da manche sind oder ob die sich einfach wirklich nicht auskennen oder das einfach ignorieren und denken, ja, ich werde das schon schaffen, ja. Kann ja kein Problem sein.
Also ich hatte auch schon... Das ist einfach überschätzen, ich glaube auch, ne?
Ja, ich hatte auch schon beim Straßenrennen, ich kann mich da gut an diesen Spruch noch erinnern, als mal ein Teilnehmer aus Hamburg, das ist schon 20 Jahre her, beim Riderman zu mir gekommen ist, hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr da unten im Schwarzwald so Berge habt. Und eben, das war, wir waren nicht am Schauinsland und auch nicht, was weiß ich wo, wo es noch stand. Das waren alles noch harmlose Anstiege, sage ich jetzt mal.
Ja, das erlebt man immer wieder. Gibt's, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das zieht sich einfach durch, ne?
Ja, das beruhigt mich ein bisschen, dass Mountainbiker da zum Teil ähnlich blauäugig reingehen wie wir Läufer. Da gibt's das nämlich auch. ja, also man sollte sich auf jeden Fall, denke ich, das Streckenprofil anschauen vorher. Und 2500 Höhenmeter sind halt 2500 Höhenmeter. Das sollte man vielleicht vorher schon mal so grob gefahren sein oder zumindest mal wissen, was da auf einen zukommt. Ja, das wohl.
Ja, auch wie sich das anfühlt.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, das hat man, glaube ich, immer wieder, ne? Dass Menschen, die nicht in den Alpen trainieren können, so wie wir vielleicht, dass die trotzdem in den Alpen fahren wollen. Ne? Logischerweise. Ja, Veranstaltung ist gut gelaufen, habt ihr gesagt. Ihr habt viele glückliche Gesichter gesehen. Es gab keine Zwischenfälle, so wie ihr gesagt habt.
Ja, was heißt keine Zwischenfälle, ist untertrieben. Wir hatten zwei Stürze, die mir im Kopf geblieben sind. Einer, ja, es ist noch ein guter Bekannter von uns, der sonst bei anderen Veranstaltungen bei uns, für uns als Helfer unterwegs ist. Und er hat gesagt, ich will unbedingt mal die Veranstaltung fahren. Hat das komplett entspannt gemacht und ist dann auch am zweiten Tag an einer Stelle gestürzt, wo er gesagt hat, hey, ich bin so viel Trails gefahren, hoch und runter, nichts ist passiert, weil ich immer fokussiert war. Und dann an so einer blöden Stelle auf einem normalen Schotterweg geht mir die Kiste weg und ich liege hier im Gelände drin. Er hat sich leider die Hüfte gebrochen und das Schlüsselbein. Das war der schlimmste Sturz. Ja. Aber gut, sind wir ehrlich, solange die alle wieder aufstehen, zusammengepflegt werden können, ja, ein bisschen gehört es dazu, leider.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also Stürzen gehört zum Radsport dazu, ne? Muss man einfach sagen. Und es passiert halt auch ab und zu mal was, ne? Ja, solange keiner wirklich auf der Strecke bleibt oder genau. Im schlimmsten Fall bleibende Schäden von sich zieht, ist es halt ärgerlich und tragisch, aber ja. Aber das ist das Risiko, was jeder, der den Sport macht, halt mit eingehen muss.
Genau.
Ja, euer nächstes Rennen, der Bike Giro im Schwarzwald, wie du gerade eben schon erwähnt hast, was erwartet denn die Teilnehmer da?
Auf jeden Fall, der Start ist nicht auf 1800 Meter. Ja, wir haben wieder vier schöne Etappen. Eine davon ist komplett neu. Wir starten im umgekehrten Rhythmus wie im letzten Jahr. Also wir starten die ersten beiden Etappen in der schönen Rothausbrauerei in Grafenhausen-Rothaus im Hochschwarzwald in der Nähe vom Schluchsee. Die erste Etappe, ja, sage ich jetzt mal, ist so zum Einrollen. Rund 60 Kilometer und da haben wir irgendwie so 1500 Höhenmeter. Das ist im Prinzip die letzte Etappe vom letzten Jahr, also von 2020. Das war damals die Schlussetappe. Ja. Nur wir haben sie ein bisschen optimiert, sind mehr im Wald und etwas weniger draußen auf der Straße. Da haben wir ein paar Parts rausgenommen und ein paar wirklich schöne Anstiege und auch Trails im Wald mit reingenommen. Also die ist deutlich schöner für meine Begriffe wie im letzten Jahr, die letzte Etappe. Und trotzdem noch vom Anspruch her einfach zum Einrollen. Da haben wir auch den Start erst nachmittags um 13 Uhr, sodass man, wenn man aus der Region kommt, noch locker am Donnerstagmorgen anreisen kann. Die zweite Etappe, die hat es dann schon richtig in sich. Die ist im Prinzip 1:1 wie die dritte Etappe vom letzten Jahr. Die Samstagsetappe geht da durch die an der Hochfürstschanze in Neustadt durch. 76 Kilometer, etwas mehr als 2000 Höhenmeter, auch einiges an Trails dabei. Aber technisch machbar, also ist nicht die wahnsinnstechnischen Abfahrten dabei. Aber schon hoch, runter, so dieses typische Sägeprofil, wie man es im Schwarzwald kennt. Und dann am Freitagabend wechseln wir rüber auf den Notschrei nach Todtnau für die letzten beiden Etappen, die dritte und vierte Etappe. Die dritte Etappe ist dann eben komplett neu. Da fahren wir auch durch eine Region, die mir selber so, ich kannte die Region schon, aber im Wald da oben habe ich mich nicht ausgekannt und die Strecke haben wir uns letzten Herbst mal angeschaut an einem wunderschönen Tag und ich muss sagen, ist auch echt fürs Auge was. Also wir sind da mal eine halbe Stunde hochgefahren und die Spitze wird ein bisschen schneller sein wie wir, obwohl wir ein E-Bike hatten. Aber da fährst du eine halbe Stunde hoch und schaust im Prinzip nur über Richtung Belchen und in die Alpen rüber bei schönem Wetter. Also wirklich auch echt eine landschaftlich tolle Etappe und eben komplett neu, da waren wir noch nie. Dann haben wir noch ein Part mitgenommen, so in Richtung Herzogenhorn, das ist da in der Feldbergregion. Da waren wir schon mal mit der Transschwarzwald, früher Rothaus Bike Giro, waren wir auch schon, stimmt. Da ist Naked mit dabei, wo wir schon mal waren. Aber es ist viel Neues mit dabei, was ich auch ganz spannend finde und schön finde für die Veranstaltung, wenn man wieder mal ein paar neue Streckenabschnitte mit reinbringt. Und die ist schon auch mit dem 2220 Höhenmeter, 66 Kilometer, schon auch anspruchsvoll. viele längere Anstiege und dann am Sonntag nochmal so zum Schluss wieder eine etwas kürzere, da haben wir irgendwie so gute 50 Kilometer, nochmal 1500 Höhenmeter. Also die erste und die letzte Etappe zum Ein- und Ausrollen, sage ich jetzt mal, aber ich denke, am Sonntag sind viele froh, wenn es nicht mehr so lang und so schwer ist. Das ist so ein Mix aus den beiden letzten Etappen vom Notschrei vom Vorjahr, die wir zusammen geflickt haben. Hat auch ein paar Anstiege noch mit drin, ein paar, wo man noch mal tief gehen muss, aber insgesamt natürlich dann schon mit 51,6 Kilometern, 1500 Höhenmeter. Von der Gesamtdistanz her ganz passabel für den letzten Tag.
Man merkt schon, du bist der Streckenmensch, Rick.
Ja. Ja, da könnte dir der Kai jetzt nicht viel dazu erzählen. Wir haben ich mache eigentlich Strecke bei allen Veranstaltungen, habe mir das in der Zwischenzeit ein bisschen mit meinem Sohn, mit dem Leon aufgeteilt, der hat jetzt da auch viel gemacht. Aber Kai hat jetzt grundsätzlich mit der Strecke relativ wenig zu tun und man muss sich ja irgendwie aufteilen, kann nicht jeder alles machen.
Auf jeden Fall. Wie würdest du die technische Schwierigkeit einschätzen der Etappe oder beziehungsweise der Gesamtstrecke? Was muss man können? Was sollte man können?
Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ich bin jetzt wirklich nicht der super Mountainbiker. Also ich kann schon Mountainbiken, aber ich bin natürlich auch in dem Alter, wo ich zum Beispiel beim Engadin Bike Giro hätte ich bei manchen Stellen wirklich einfach die Hosen voll und hätte da wahrscheinlich nachher braune Streifen in der Radhose. Ich müsste einfach absteigen. Mhm. Solche Stellen gibt es jetzt beim Rothaus Bike Giro. Ich würde mal sagen, wenig bis keine. Du hast auch mal Trails mit drin, aber jetzt nicht so, so sehr anspruchsvoll, dass ich jetzt da sagen würde, da muss ich absteigen und runterlaufen. Wenn man ein bisschen technisch unterwegs ist, ein bisschen Mountainbiken kann, kommt man da überall hoch und runter.
Ja, also das glaube ich, das kann ich bestätigen, dass der Anspruch nicht so schwierig ist, wie wenn man in den Alpen irgendwie Trails oder auch in der Schweiz halt runterfährt, die einfach ausgesetzter sind mit größerer Absätze, Fels drin und sowas. Ja. Ich finde auch, also aus dem letzten Jahr muss ich sagen, das ist alles super fahrbar. Klar, wenn man natürlich Mountainbike-Anfänger ist, ist das eine Herausforderung und wenn man über seinem Limit fährt und dann auch vermeintlich leichtere Sachen bergab fährt, kommt man natürlich auch schneller an sein Limit. Aber ich finde, das ist schon eine super Veranstaltung. Wenn man als Mountainbike-Novize, sagen wir mal, ein Etappenrennen fahren will, dann ist das zumindest ein Etappenrennen, wo man gut mit einsteigen kann auch. Ne?
Ja, würde ich so auch unterschreiben.
Und die Härte macht natürlich die Geschwindigkeit nachher. Ja. Ne? Also wehtun tut's immer, ob es nur 1500 Höhenmeter sind oder 2500 Höhenmeter. Ne?
Ja, das ist so. Und wenn man natürlich wenig Erfahrung hat, kann man sich da auch schön einen in den Schuh fahren. Und ja, da gilt einfach die Devise, wenn man jetzt eher Rookie ist in dem Bereich, muss man einfach am Anfang ein bisschen langsam machen und sich nicht davon verführen lassen, um mit dem Pult mitzufahren. Weil am Anfang kann natürlich jeder drauftreten. Das ist jetzt, ja, ich habe das schon oft erlebt. Du stehst am Start, voll mit Adrenalin, Sonne, schönes Wetter, der Pult fährt los. Und da kann jeder mitfahren am Anfang. Und da muss man einfach schon ein bisschen haushalten, wenn man das nicht gewohnt ist und vielleicht das auch so Rennenfahren nicht gewohnt ist und nicht weiß, was da, weil so eine Etappe kann ganz schön lang sein, hinten raus ganz schön weh machen.
Ja, und das berühmte Sägezahnprofil im Schwarzwald tut manchen mehr weh als lange Alpenpässe, sage ich mal. Ja. Das ist auch immer wieder eine Rückmeldung. Also manche fahren es gern, aber andere sagen, oh, da fahre ich lieber 20 Kilometer einen Alpenpass hoch, als immer wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ist auch ein bisschen Tippsache natürlich.
Ja, weil viele das dann einfach unterschätzen und dann mit viel mehr Power, sie meinen, da kann ich mehr reintreten. Ne? Und wenn dann immer über dem Limit fährst, weil es kürzer ist, dann geht hinten raus das Licht aus. Ne?
Ja, es filtert die Erholung, ne, zwischendurch, wenn es immer hoch und runter geht.
Ich denke, es wird auch grundsätzlich einfach unterschätzt, weil jeder denkt, ja, Schwarzwald kann ja nicht das Problem sein, es sind ja keine Berge mit 2.500. Aber das Problem ist einfach, es geht immer hoch und runter. Du hast relativ wenig flach und auf dem Profil schaust du es an und denkst, ja, die paar Ecken da hoch, das werde ich schon packen. Ja, packt man auch, aber wenn man das eben zu forsch angeht, kann sich das rächen. Und es ist, glaube ich, vom Kopf her, wie der Kai schon gesagt hat, einfacher, wenn ich unten in den Berg reinfahre und weiß, okay, es geht hier irgendwie 15 oder 20 Kilometer hoch, dann bin ich oben, dann fahre ich wieder 10 runter oder 15, wie wenn du immer dauernd hoch und runter, rechts, links, und das kann für den Kopf auch sehr anstrengend und zermürbend sein.
Das auf jeden Fall. Auf solchen Strecken ist ja dann, finde ich, immer auch die Verpflegung ganz wichtig. Ne? Verpflegungspunkte zwischendurch gibt es ja bei euch auch. Gehe ich mal von aus.
Jawohl.
Das dürfte dann wahrscheinlich eher dem Kai sein Metier sein, ne? Die Organisation.
Nee, das macht die Ursel. Also Kai macht quasi gar nichts.
Nee. Eigentlich hätte es mich heute Abend gebraucht. Genau. Ich wollte nur endlich auch mal in einem Podcast sein und habe gedacht, ich tue mal so, als ob ich was weiß, und habe mich angedockt.
Einer muss ja die Fäden in der Hand haben, oder nicht?
Genau.
Einer muss die Verantwortung tragen, das ist gut.
Aber natürlich
Verpflegung haben wir.
Und es gibt je nach Länge der Etappe zwischen 2 und 3 Verpflegungsstellen. Wir werden die Teilnehmer jedes Jahr bestens versorgen, da wird es an nichts mangeln, und es ist eben auch ausreichend natürlich bestückt, dass es von den Abständen passt, damit alle gut durchkommen mit ihren Getränken und mit Essen. Und da haben wir ja mittlerweile 20 Jahre Erfahrung, wie sowas funktionieren muss.
Und ich kann euch ganz aktuell sagen, ich war heute Nachmittag, hatte ich einen Termin in der Rothausbrauerei. Die haben komplett umgebaut. Der Biergarten ist Hammer.
Oh, richtig, das ist cool. Schön. Das ist sehr schön. Nochmal zu den Verpflegungen. Wird es denn Flaschentausch geben wie 2018, oder ist das bedingt durch Corona? Darf man das nicht? Ihr hattet ja 2018 immer praktisch komplette Flaschen angereicht, und dann konnte man die anderen ja wegschmeißen. Ne?
So das war haben das. Wir. Das machen wir bei allen Veranstaltungen von uns, egal ob Corona oder nicht Corona.
Okay.
Ja. Okay. Nur was wir jetzt seit Corona machen, dass wir die Flaschen, normalerweise werden die gereinigt und wiederverwendet, und das wird dieses Jahr, und das haben wir auch im letzten Jahr nicht gemacht. Ist zwar schade um die Flaschen, aber gut, geht im Moment einfach nicht anders. Die werden dann eben, ja, kommen leider in den Müll. Aber das gibt's auch dieses Jahr wieder. Also es werden Flaschen gereicht, du kannst deine Flasche davor wegwerfen und bekommst dann eine neue. Ja, das läuft.
Das ist cool, das hat schon fast Profi-Status immer.
Und man verliert natürlich auch keine Zeit, ne? Das ist schön.
Genau, deswegen meine ich, das ist...
Ja, ja, ich denke schon, das ist ein toller Service für den Teilnehmer.
Ja.
Ja, Kai, Entschuldigung.
Genau, also auch der Letzte bekommt den Service noch eben. Es ist dann quasi nicht nur irgendwie die Profis oder die Schnellsten, sondern das machen wir vom Ersten bis zum Letzten, logischerweise.
Das ist sehr schön, wenn man dann wirklich noch, ne, wenn du dann nicht groß anhalten musst und dann wirklich in Ruhe weiterfahren kannst, ne, und nicht aus dem Rhythmus zu kommen, wenn dann einfach eine Flasche gereicht kriegst, das ist echt schon ein toller Service, ne.
Was reicht dir an Getränken an in diesen Flaschen? Kann man sich da irgendwas aussuchen? Habt ihr da Wasser oder ISO und oder ISO?
Beides. Also wir haben Xenofit als Partner, und da gibt es das rote ISO und das gelbe ISO und dann eben noch einfach Wasser. Und das wird im Prinzip, im Rulebook ist das festgelegt, wie die Stationen aufgebaut sind. Leider liest das keiner, denke ich mir immer. Oder sie haben es vergessen, bis sie zur Verpflegung kommen. Aber unsere Leute schreien auch entsprechend ISO oder Wasser, sodass man da auch das Richtige bekommt.
Okay, ja, Roadbook ist immer, genau, das ist eine schöne Sache. Und sobald du es mal nicht hast, fangen die Teilnehmer dann oft an, sich zu beschweren. Bis ihnen Informationen fehlen. Also sollte man auf jeden Fall lesen, wenn man den Service schon bekommt vom Veranstalter. Da ist mit Sicherheit ja auch dann die Strecke beschrieben, ne?
Ja.
Technische Schwierigkeiten, auf was man achten muss. Sehr schön, gute Sache. Ja, was gibt's denn noch Besonderes bei euch auf der Strecke, abgesehen von eurem Sponsor, ist übrigens mein Lieblingsbierhersteller, Bierbrauer, muss auch mal gesagt sein, lecker Bier.
Gut, jetzt auf der Strecke habe ich ja schon gesagt, dass wir da neu haben, am Samstag die komplette Etappe in Richtung Belchen rüber. Was sonst noch neu ist, wir haben dieses Jahr den Campingbereich ausgebaut. Da kann man sich auch noch anmelden, da sind auch Plätze frei. Also du kannst im Prinzip direkt jeweils im Startzielbereich, also in Rothaus sind es 200 oder 300 Meter weg vom Startziel und auf dem Notschrei sind es 500 Meter weg vom Startziel. Und das haben wir auch noch ein bisschen aufgepimpt, wir haben die Duschen verdoppelt. Wir haben geschaut, dass wir mit der Stromversorgung wirklich gut ausgestattet sind, dass die Leute da oben einen schönen Sanitärbereich haben mit Toiletten, Duschen und machen das alles ein bisschen schöner in diesem Jahr, sodass sich der Teilnehmer auch da oben sehr wohl fühlt. Und ich denke, da kommt dann auch wieder so ein bisschen Flair zurück, wo man am Abend noch zusammensitzen kann und vielleicht noch miteinander ein bisschen den Tagesablauf besprechen kann und auch ein Bier zusammen trinken. Das, was viele Teilnehmer an unserer Veranstaltung an der Transschwarzwald so geschätzt haben. Das haben wir jetzt letztes Jahr so übers Knie gebrochen, kurz vor der Veranstaltung. In diesem Jahr haben wir das eben ein bisschen weitsichtiger geplant und ich denke, das ist eine coole Geschichte für die Teilnehmer. Und inzwischen haben ja so viele Wohnmobile und Wohnwägen und die Übernachtung im Sommer im Hochschwarzwald ist nicht so einfach, weil da sind nicht so viele Hotels und viele sind schon belegt und Gästehäuser ebenso und. Deshalb denke ich, ist das ein gutes Instrument, um dort 4 Tage oder 5 Tage zu übernachten. Und eben, du bist direkt bei Startziel. Du fällst morgen nach dem Frühstück aus deinem Bett raus und stehst im Prinzip am Start. Und nach dem Ziel, dreimal umfallen, liegst in deinem Wohnwagen und in deinem Wohnmobil drin.
Das klingt sehr bequem, ja. Da hast du recht. Auf jeden Fall. Man hört ja immer wieder jetzt bei diversen Veranstaltungen von den sogenannten 3G-Regeln. Genesen, geimpft und getestet. Wie sieht bei euch da die Vorgabe aus, Kai?
Also im kurz noch zurückblickend Engadin, da gab es keine Vorgaben mehr. Da war die Veranstaltung bis 500 TeilnehmerInnen frei, also von 3G-Pflicht. Eben da hat man ja nur diese Maskenpflicht im Startblock, ansonsten war draußen alles normal im Großen und Ganzen. Und beim Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald sieht es, so wie es aussieht, ähnlich aus. Also man könnte ja sogar bis 1500 Teilnehmer im Moment zulassen bei Sportveranstaltungen, wenn man entsprechend die niedrige Inzidenz hat, die wir schon seit Wochen da in unserem Gebiet haben. Und von daher schauen wir da im Moment relativ entspannt in diese Richtung, gehen davon aus, dass alles stabil bleibt und werden natürlich wieder ein Hygienekonzept aufstellen, aber auch das wird alles im Rahmen sein und denke ich eine relativ normale Mountainbike-Veranstaltung ermöglichen.
Wird es denn so aussehen, dass wir wieder in Alterskategorie Blöcken starten, wie das 2020 war? Oder geht es dann wieder nach Platzierung, so wie es früher war?
Das gleiche Thema auch. In Engadin hat man es auch wieder so wie früher. Da war das auch kein Problem. Also wir haben nur am ersten Tag quasi nach Kategorien aufgestellt, weil wir ja noch keine Wertung haben. Und ab Tag 2 geht es dann nach Gesamtklassement, nach Stärke sozusagen, nach Platzierung, damit die ähnlich Platzierten oder die ähnlichen Levels sozusagen zusammen sind, genau. Ja. Und so ist es für den Rothaus Bike Giro Hochschwarz halt auch wieder geplant.
Okay.
Nee, ich denke, das macht auch Sinn, weil du hast einfach das Problem, dass auch bei den Masters 2, 3, 4 und 5 gibt es einfach Leute, die richtig schnell sind und eben vorne im vorderen Bereich, in den vorderen Altersklassen gibt es einfach, die nicht so schnell sind und das gibt dann einfach die Probleme, wenn du dich da durchs ganze Feld durchwühlen musst und das wollen wir natürlich vermeiden. Letztes Jahr war es nicht möglich, weil wir mussten die Kontakte beschränken, glaube ich, auf 150 und das ist dieses Jahr nicht. Das heißt, wir werden ab Tag 2 dann wieder entsprechend der Gesamtwertung aufstellen und starten. Das kommt sicher allen entgegen und hat auch weniger Gefahrenpotenzial dann nach dem Start.
Ja, weil einfach von hinten dann zu viel gedrückt wird und dann sind welche vorne, die dann unsicher sind und dann hast du natürlich schneller Stürze. Ne? Das ist, von daher ist das gut, ja.
Ja, ist für den langsamen Teilnehmer, der vorne starten muss, nicht angenehm und der von hinten schnell kommt, auch nicht.
Nee, genau, der ist genervt und der vorne, der hat dann Küttel in der Hose, dass er umgefahren wird. Ne?
Genau.
Ja. Ist einfach so. Ja. Von daher ist das super, dass das dann wieder ganz normal durchzuführen ist.
Ja, das kann ich als Mountainbike-Anfänger gut nachvollziehen. Ich fühle mich auch immer gehetzt, wenn dann von hinten die Schnellen kommen. Oder auch gerne die Kurzstreckler, was bei euch ja jetzt ausfällt, bei euren Etappen. Aber das empfand ich auch immer sehr als Stress, wenn dann ja, die schnellen Gruppen von hinten anrasen und auf einem engen Trail, die kennen natürlich dann auch nichts, klar, die kämpfen um Zeiten, um Plätze da vorne. Und dann steht ihnen dann so langsam ein Weg.
Genau, dann wird auch mal an Stellen überholt, wo man vielleicht nicht überholen sollte. Und dann ist natürlich der unsicherere Fahrer ja, ganz schnell in irgendwelchen Sturzsituationen verwickelt, weil er dann zu sehr rüberzieht oder irgendwas macht. Ne? Das ist, ja, von daher ist das gut, dass das dann wieder ganz normal stattfindet.
Am ersten Tag wird es sich, wie gesagt, nicht vermeiden lassen, weil da müssen wir natürlich nach Altersklassen aufstellen, sonst wäre es einfach ja, Wettbewerbsverzerrung. Aber ab Tag 2... das dann, sollte das gelöst sein.
Ja. Zeitfahren wolltet ihr nicht mehr machen oder war das jetzt einfach?
Ich glaube einfach, wir haben uns da, also wir kommen ja ursprünglich aus dem Straßenradsport, muss man sagen. Da ist natürlich Zeitfahren einfach gang und gäbe. Und wir haben das mal so in den Mountainbikesport rübergenommen. Wir fanden das am Anfang auch eigentlich cool. Ich weiß noch, die eine Zeitfahretappe am Feldberg. Hat er auch schon was, aber ich glaube einfach, den Lizenzfahrern, den Profis von denen ist das Wurst, die fahren das einfach, aber ich glaube nicht, dass der Fun-Fahrer, dass der Spaß hat am Zeitfahren. Ich glaube, die kannst du echt wirklich zählen, die das geil finden und ja, weil das ist einfach alleine irgendwo unterwegs zu sein und ich glaube, wenn man dann in der Gruppe fährt und dann eben so, wie es jetzt wie dieses Jahr das sein wird, hast du auch deine Jungs und Mädels um dich, die so etwa in deiner Leistungskategorie unterwegs sind und da hast du einfach auch mehr Spaß draußen, wie wenn du jetzt irgendwo allein einfach eine Strecke runterbügelst. Ich glaube, das ist einfach, das mögen die Fun-Mountainbiker nicht. Ihr könnt mich gerne korrigieren oder mir zustimmen, aber ich glaube, das war so unser Eindruck und deshalb haben wir gesagt, nee, wir machen einfach wieder 4 normale
Marathon. Genau, wir haben uns ja natürlich auch umgehört und die Rückmeldung war eben in diese Richtung, also es hat jetzt keiner gesagt, ihr müsst es unbedingt beibehalten, ein paar fanden es nett, aber im Prinzip der große Teil war dann doch eher für eine ganz klassische Marathon-Etappe. Die machen wir immer ein bisschen kürzer, damit man eben im Zweifelsfall auch noch die Anreise am Tag selber entspannt bewerkstelligen kann.
Da hätte ich jetzt auch so, also ich fand Zeitfahren cool. Ich fand, das ist mal was anderes gewesen als dann, ja, es hat einfach was gehabt. Aber man muss natürlich auch Spaß daran haben, dann gegen sich selbst da zu fighten. Und weil es tut einfach weh in Zeitfahren. Ne? Da kommt man nicht drum rum. Ja, und wenn man dann, sagen wir mal, nur aus Spaß das fährt, dann ist es natürlich langweilig. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Gro eigentlich schöner findet, wenn man eine normale Marathon-Etappe fährt.
Ja, ja eben, so schätze ich das auch ein. Wie gesagt, für die ersten 20 vorne finde ich es ein cooles Format und für die ist es sicher auch geil und die haben da auch wahrscheinlich Spaß dran, die fahren eh dann am vollen Limit, aber ich glaube so für den Fun-Fahrer und das ist natürlich die größere Masse, die wir damit ansprechen, die finden das nicht so geil, Zeitfahren zu haben beim Mountainbiken.
Ja, das finde ich immer wichtig, wenn sich Veranstalter das Feedback ihrer Teilnehmer zu Herzen nehmen. Ist auch wieder ein guter Punkt. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich Spaß hätte am Zeitfahren. Mich dann trotzdem wieder irgendwie gehetzt fühlen. Viele fahren das ja mit Sicherheit auch einfach zum Entspannen, ne? Zum Landschaft genießen halt auch. Weil der Schwarzwald ist halt einfach schön, ne? Muss man einfach so sagen. Ist eine schöne Gegend da unten. Und das würde man denen dann wahrscheinlich kaputt machen, den Spaß, ja. Das ist richtig. Ja, wie viel Teilnehmer habt ihr denn für dieses
wir
Jahr?
Wir marschieren schon Richtung 400 langsam, aber sicher. Und haben ja noch ein bisschen Luft. Anmeldeschluss ist erst am 25.07. Ja, von daher sind wir gute Dinge, dass wir auf jeden Fall über die 400 kommen und vielleicht auch wieder in Richtung die 450 bis 500, die wir im letzten Jahr hatten. Wir haben ja letztes Jahr eigentlich einen kleinen Corona-Sprung gemacht, wenn man es so will, im positiven Sinne, okay. Weil es da ja noch immer sehr überschaubar war an Veranstaltungen, die da Juli, August stattgefunden haben. Wir hatten ja mit beiden Bike-Giros extrem Glück, dass immer kurz vor die Öffnung kam. Und aber so wie es aussieht, können wir die Teilnehmerzahl zumindest annähernd halten, die wir 2020 hatten. 2019 waren wir da eher noch im 300er bis 350er Bereich unterwegs. Von daher kommt sehr gut an. Wir hatten auch ein super Feedback letztes Jahr und wieder ein internationales Teilnehmerfeld. Also ich denke, das macht wieder richtig Laune.
Das freut mich zu hören.
Sehr schön, ja.
Genau. Thomas, hattest du noch eine Frage?
Nee, ich finde das super, wenn vor allen Dingen, wenn das Feedback gut ankommt. Und man muss ja sagen, ihr seid ja nach wie vor das einzige Etappenrennen in Deutschland, was man fahren kann. Ne? Leider gibt es ja nicht, also zumindest im Mountainbike-Bereich, leider gibt es ja keine anderen wirklichen Etappenrennen mehr. Von daher ist das immer ein Highlight, wenn dann die Möglichkeit besteht, in Deutschland doch noch ein Etappenrennen zu fahren. Ne?
Ja, ein Etappenrennen ist schon ein ganz anderer Charakter. Eben, was ich halt beim Etappenrennen cool finde oder auch als Teilnehmer cool finden würde, weil du einfach ein paar Tage zusammen bist. Normal, bei einem normalen Marathon gehst du eben morgens hin oder vielleicht reist du auch am Tag vorher an, holst morgens deine Nummer, fährst dein Rennen, gehst zur Siegerehrung oder auch nicht, wenn du nicht hin musst, und dann gehst du wieder heim und das war's. Und hier hast du einfach auch ein bisschen Zeit, vor oder nach dem Rennen dich mit deinen Radkollegen zu treffen. Eben wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, abends mal zusammensitzen, zusammen was essen, zusammen was trinken, bisschen plaudern. Und man lernt, glaube ich, auch hier wieder relativ viele Leute wieder kennen, die dieselben Interessen haben. Es ergeben sich neue Freundschaften. Das ist, glaube ich, bei einem Eintagesrennen schon etwas schwieriger, weil du da einfach eben morgens hin, Radfahren, Nummer ran, Nummer weg, heim, duschen, Ende.
Ja, definitiv. Und es ist einfach, Etappenrennen ist einfach auch immer was, wenn man mal den Kopf von der Arbeit oder so oder von allem abschalten will, ist das für normale Arbeitnehmende, trainierende Sportler, ist das echt was Schönes. So ab Tag 1 ist der Kopf aus und es gibt nur noch Radfahren, Schlafen, Essen, Aufstehen, Radfahren. Also man ist so komplett in einer anderen Blase plötzlich drin und das ist echt, das tut richtig gut. Also das muss man sagen, da ist man zwar kaputt, aber trotzdem kopfmäßig ist man einfach wieder voll da und erholt nachher. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, mal ein Mountainbike-Etappenrennen zu fahren.
Da trifft es sich ja gut, dass ihr noch Startplätze frei habt und wie stand jetzt, was sind das noch, 12 Tage, habt ihr noch Zeit, euch anzumelden? Ein paar Tage weniger, wenn die Episode rauskommt, aber immer noch genug Zeit, um euch anzumelden. Und schaut euch mal den schönen Schwarzwald an und den Bike Giro. Ja, was gibt's noch zu sagen, ihr zwei, zu eurer Veranstaltung?
Also die Etappenorte sind wieder die gleich, haben wir noch gar nicht so im Detail erwähnt. Also wir sind wieder 2 Tage in der Brauerei Rothaus in Gravenhausen und in Tottenau auf dem Notschrei oben. Nur wir haben es eben dieses Jahr wieder umgedreht, unser bewährtes Modell, das wir jetzt schon seit Jahren machen. Also letztes Jahr waren wir zuerst auf dem Notschrei und waren dann in Rothaus und dieses Jahr starten wir in Rothaus 2 Etappen, 2-mal Start und Ziel in der Brauerei. Dann zieht der gesamte Tross um, auch der vorhin erwähnte Campingplatz. Also man ist dann quasi 2 Nächte in Rothaus. Nach der Etappe am Freitagnachmittag ziehen alle um. Und am Samstagmorgen geht es dann auf dem Notschrei los und dann wieder 2 Tage mit Start und Ziel an selber Stelle. Also super easy. Die Etappenorte sind auch nur etwa eine gute halbe Stunde mit dem Auto auseinander. Also es ist sehr entspannt von der Logistik, vom Reisen, von den Lauf- und Fahrwegen. Also es macht sowohl für die Organisatoren als auch für die Teilnehmer richtig Spaß. Und ist sehr angenehm.
Und dann fährt man quasi in so einer Art Kleeblatt, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das im Prinzip,
wie man es übereinander legen würde.
Ja, schöne Sache. Da sieht man auch echt viel dann vom Schwarzwald. Gefällt mir gut, das Konzept, ja.
Ja, die schön, Etappen schön. Sind schon, also alle sehr unterschiedlich. Also wirklich eben, wie du sagst, vom Kleeblatt her, einmal geht es links oben, links unten, rechts unten. Du bist praktisch zwischen Schluchsee, Feldberg, Bällchen, die ganze Region nimmt man damit.
Gut, einmal schön Urlaub gemacht im Schwarzwald. Sehr gut. Hat man sich ja jetzt mittlerweile dann auch mal verdient, ne? Ein bisschen den Kopf frei bekommen. Was bleibt uns noch zu sagen? Meldet euch an, würde ich sagen. auf jeden Fall.
Sehr gerne. Platz haben wir noch. Ja, wir sind vorbereitet. Wir versprechen eine Top-Organisation, tun wie immer unser Bestes und kommt einfach vorbei in den schönen Schwarzwald, kommt uns besuchen und in 5 Tagen hat man dann doch auch die Gelegenheit, den einen oder anderen persönlich kennenzulernen. Das ist auch immer toll, wenn man die Kontakte vorher schon so hat, durch ein paar Rückfragen und man sieht dann das Gesicht dazu für einen Teilnehmer, den man vorher noch nie dabei hatte. Das ist schon immer schön und ein echtes Erlebnis.
Ja, das ist vielleicht noch aus unserer Sicht auch eben schön beim Etappenrennen. Du hast einfach, du siehst immer wieder dieselben Leute, du kommst mit denen in Gespräch. Das ist einfach wie so eine große Familie und auch für uns und für unsere ganzen Helfer wirklich auch eine Geschichte, wenn wir am Sonntagabend heimgehen. Das Wetter hat noch mitgemacht, hoffen wir es. Dann haben wir auch wirklich ein paar schöne Tage gehabt mit unseren Teilnehmern und das gibt uns einfach auch unheimlich viel zurück.
Ja, Thomas, sag du noch mal was als ehemaliger Teilnehmer.
Als ehemaliger Teilnehmer und hoffentlich, so wie es ja aussieht, auch als diesjähriger Teilnehmer, wer alles noch aus unserem Team mitkommt, das ist leider noch nicht so ganz spruchreif. Ich werde zu 99,9% dabei sein und werde sicherlich dann auch von, nicht von unterwegs, aber vom vor dem Start und nach dem Start wieder Stimmen der Fahrer einfangen. Das habe ich ja letztes Jahr auch gemacht und ja, das war schon immer sehr interessant, wie begeisternd die Leute eigentlich von den Etappen berichtet haben. Ich fand das sehr, sehr gut und da merkt man auch direkt, die Leute brennen für sowas und wollen das auch und es ist egal, wo die herkommen. Also es war ja querbeet das Teilnehmerfeld und das ist echt cool, ja. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, wir uns auch auf jeden Fall.
Auch auf das Wiedersehen mit dir, das wir fest eingebucht haben, ja.
Ja, genau, das müssen wir, und diesmal müssen wir dann auch mal ein Bier trinken, zumindest am letzten Tag.
Das haben wir letztes Jahr leider versäumt, da war es aber auch noch ein bisschen, ja, alles ein bisschen weniger entspannt noch, obwohl es schon okay war, aber dieses Jahr holen wir das definitiv nach.
Ja, definitiv, ja, das finde ich auch.
Ja, ich habe gerade noch mal in die Anmeldung reingeschaut. Also wir haben schon aus 17 verschiedenen Nationen Anmeldungen. Also auch dieses Jahr wieder ein recht internationales Teilnehmerfeld.
Ja, cool, ja.
Viele Belgier, natürlich, ja. Deutsche, klar. Schweiz, Holland stark vertreten. Dänemark, Spanien, Italien, Polen, Irland, Norwegen, Ungarn, Frankreich, Südafrika, Österreich, Großbritannien. Ecuador, was niederländische Antillen. Ob das nicht mal ein Fake ist. Wer weiß, das werden wir überprüfen.
Das ist ja krass. Alles dabei.
Ja. Also klar, natürlich schon so Deutschland, Belgien, Holland, Schweiz, ja. Dänemark, Spanien, das sind die starken Nationen, Italien noch und dann, ja. Aber schön, freut uns natürlich, wenn auch international vieles am Start steht.
Ja, das spricht für eure Veranstaltung und ich drücke euch die Daumen, dass alles gut läuft. Ich drücke allen Teilnehmern die Daumen und wünsche ihnen viel Spaß, würde ich einfach mal sagen. Und dann hören wir zumindest auf jeden Fall vom Thomas nach eurer Veranstaltung. Vielleicht habt ihr ja auch nochmal Zeit für ein kleines Fazit danach und dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, wir bedanken uns.
Immer gerne. Und danke. Dann noch einen schönen Abend. Thomas, dir noch viel Spaß in der Toskana. Ja.
Dankeschön.
Und, schön Pasta essen und trainieren, Thomas, damit die Form bleibt.
Ja, ich bin heute schon wieder 4 Stunden gefahren. Mein Trainer schlägt mich, wenn ich nach Hause komme. Ne? Ich hatte die Woche eigentlich Regeneration draufstehen, aber man kann ja nicht in die Toskana fahren und nicht Mountainbike fahren. Ne?
Wo bist du denn da genau?
Ich bin in Massavecchia im Bike-Hotel, also in...
Beim Ernesto.
Massamari. Genau, beim Ernesto.
Dann sagst du ihm liebe Grüße.
Ja, das mache ich.
Ja, da war das früher auch. Ja. Da war es allerdings noch ein reines Rennradcamp vor, wann war das?
Okay.
Mitte der 90er Jahre.
Oh, guck mal, ja, cool.
Aber der macht das schon ewig. Viel
passiert in der Region, ne?
Ja.
Ja. Ja, Scott Racing Team ist auch hier. Die sind ja dann hier in so einem oberen eigenen Haus untergebracht. Ne? Also Schurter, Kate Courtney und so, die bereiten sich anscheinend hier auf Olympia vor. Nochmal kurz vorher. Ja, und sonst ist hier echt, ist gerammelt voll. Wetter ist gut. Ist im Moment nicht ganz so heiß, das ist ganz gut. Ne? Ja, und jetzt, wenn wir gleich fertig sind, und dann gehe ich nochmal duschen und ab in den Pool.
Sehr schön.
Das wollen wir hören. Wir gehen auf die Wiese zum Sprint, da steht auch ein Waffe
bei uns. Alles klar, dann wünsche ich euch drei noch einen schönen Abend.
Macht's gut, bis dahin.
Okay,
danke.
Bis dann.
Ciao.
Danke, macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.